Wir sprechen heute Abend über das Wort Gottes und das Gebet. Und die zwei sind eigentlich die Schlüssel für unser Glaubensleben. Was heißt das, die Schlüssel? Wenn wir von geistlichen Schlüsseln sprechen, dann hat es einige Schlüssel, wie man auch für ein Haus natürlich einige Schlüssel haben kann. Wir könnten von inneren Schlüsseln sprechen, zum Beispiel von Glaube und Liebe. Die sind sehr wesentlich für unser geistliches Leben. Aber für die Unterhaltung des geistlichen Lebens sind das Wort Gottes und das Gebet die wesentlichen Schlüssel. Es ist mir aufgefallen, beim Lesen von verschiedenen Schriften, dass mehrere Männer Gottes das Gleiche in dieser Beziehung gesagt haben. Bibel und Gebet, das sind die zwei wichtigsten Elemente im Glaubensleben. Und wenn man darauf verzichtet, dann verzichtet man auf zu viel. Dann geht es Richtung Absterben. Diese zwei sind höchst wichtig. Und weil sie so wichtig sind, sind sie auch so schwer beizubehalten. Das weiß der Feind. Wenn ihr nicht die Bibel lest, dann weiß ich auch warum. Erstens, weil euer Fleisch viel zu faul dazu ist. Und zweitens, weil es einen Teufel gibt, der kein Interesse daran hat, dass ihr die Bibel lest. Ja? Es klingt sehr einfach, Bibel lesen. Das Buch ist da, man braucht nur zu lesen. Deutsch können die meisten von uns lesen. Wenn nicht, dann vielleicht Russisch. Die russische Übersetzung ist eine ausgezeichnete Übersetzung. Verlieren Sie die bitte nicht. Und ich hoffe, Sie ermutigen Ihre Kinder, Russisch zu lernen, wenn das möglich ist, damit diese Sprache erhalten bleibt. Im Übrigen können Sie auch Ihren Kindern vielleicht Ihre Kinder ermutigen, auch Plattdeutsch beizubehalten. Wissen Sie, dass Plattdeutsch eins der wichtigsten Sprachen in Europa gewesen ist? Heute nicht mehr natürlich. Aber es ist eine sehr alte Sprache, eine Grundsprache. Und Jugendliche machen sie sich nie lustig über den Akzent, den plattdeutschen Akzent ihrer Eltern. Nie. Das ist furchtbar. Das ist dumm. Tut das nie. Das spricht von einer Beziehung, die sehr, sehr alt sind. Eure Eltern, wenn sie platt sprechen, gehören zu einem Volk, das sehr, sehr alt ist. Die Engländer kommen von den Plattdeutschen zum großen Teil her. Also es ist eine sehr wichtige Sprache und sie ist ausdrucksvoll. Und das ist ein Abstecher, das können wir jetzt lassen. Also Sprachen sind schon wichtig. Also lesen wir die Heilige Schrift, ob das in Russisch oder in Deutsch ist. Und vergessen wir nicht, dass es nicht so einfach sein wird. Denn der Teufel möchte uns davon abhalten. Aber er muss uns nicht abhalten. Wir dürfen zur Schrift greifen. Das darf das erste Morgen sein, wenn wir erwachen. Einige waschen sich zuerst und dann gehen sie zur Bibel. Nehmen sich Zeit, 15 Minuten, eine halbe Stunde in der Bibel zu lesen. Sie verstehen nicht alles, aber sie haben sich genähert. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir verstehen ja auch nicht alles, was wir essen. Und doch nährt es uns. Und die Bibel nährt uns. Sie ist Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, vom natürlichen Brot, haben wir eben gehört. Aber er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und jedes Wort ist wichtig. Jedes Wort. Umgekehrt. Wenn wir auf das Wort Gottes verzichten, dann bleiben wir nicht am Leben. Wir haben da keine Wahl. Entweder wir lesen sie, die Bibel, und wir leben geistlich, oder wir lesen die Bibel nicht und wir werden sterben. Ja, Jeder von uns sollte das tun. Mann, Frau, Kinder. Ich bin so dankbar, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo wir als Kinder unser eigenes Testament hatten und wir konnten lesen oder vielleicht sogar eine Bibel. Wir waren nicht so wohlhabend, aber eine Bibel haben wir uns schon geleistet. Es ging manchmal sehr, sehr karg und arm zu, aber das Wort Gottes hatte seinen Platz in unserer Familie. Und ich bin so dankbar dafür. Ich habe mich so gefreut, als ich die Buben hier fahren sah und sie schlugen ihre Bibel auf und haben versucht mitzulesen. Das ist herrlich. Also, das Wort Gottes sollte erstens einmal allein gelesen werden. Allein. Jeder für sich. Ehepaare, das genügt nicht, dass sie zusammen die Bibel lesen. Zuerst alleine, jeder, jeden Tag. Man muss sich irgendwo Zeit nehmen, jeder in der Familie, irgendwo in irgendeiner Ecke, allein die Bibel zu lesen. Und dann ist es auch wichtig, nach Möglichkeit jeden Tag als Familie oder als Ehepaar die Bibel zusammen zu lesen. Und drittens, es ist wichtig, bei Besuch die Bibel aufzuschlagen. Das verschönert den Besuch ungeheuer. Ich kannte hatte einen Bibelschullehrer, als ich auf die Bibelschule ging, der hieß David Wiens. Später wurde er Prediger hier in der Gemeinde in Neuwied, das ist schon vor vielen Jahren. Heute hat es schon viel mehr Gläubige dort, aber damals sehr wenige. Und er war dort Prediger. Und er hat das sehr betont. Also, jetzt habe ich vergessen, was ich von ihm sagen wollte, aber lassen wir es. Also, wir sollten, ja, es war so, wir haben ihn besucht hier in Deutschland. Und dann fuhren wir zusammen, er nahm uns mit und wir fuhren zusammen und machten irgendwo einen Besuch. Und wir waren kaum da. Es ging nicht ins, wie man im Plattdeutschen sagt, spazieren. Wir haben nicht lang spaziert. Im Deutschen sagt man Gespräch. Ja. Also wir haben nicht lange gesprochen miteinander. Und dann schlug er schon vor, wollen wir zusammen singen. Und bald wird auch wohl das Wort Gottes dran gewesen sein. Das ist schön, wenn bei Besuch gesungen wird, das Wort Gottes aufgeschlagen wird, gebetet wird, warten wir auch nicht, bis man auseinandergeht. Dann hat man manchmal nicht so viel Zeit. Also zeitig beginnen. Und natürlich in der Gemeinschaft der Gläubigen, Bibelstunden, Gottesdienst wie heute Abend. Ich freue mich, dass so viele dabei sind. Keine Schwierigkeit, zu diesen Versammlungen zu kommen, das freut mich. Dieses Verlangen nach dem Wort Gottes. Ja, und jetzt das Gebet, das ist der zweite Schlüssel. Das Gebet ist unsere Antwort auf das Wort Gottes. Die Bibel ist Gottes Reden zu uns. Und das Gebet ist unser Reden zu ihm. Man sagt manchmal, wenn Sie beginnen, Bücher zu lesen, die hier im Westen gedruckt sind oder entstanden sind, dann können Sie manchmal lesen, dass Gebet Zwiesprache mit Gott wäre. Das stimmt nicht. Gebet ist nur Einbahnstraße, nicht Zweibahnstraße. Beim Gebet spricht nur einer, nicht zwei. Nur wir. Wenn Gott spricht, dann tut er das im Wort Gottes. Er spricht zu mir im Wort. Und ich nehme das entgegen. Und ich kann auch zu ihm sprechen, während ich die Bibel lese. Und in dieser Weise kann eine Art Gespräch entstehen. Ich lese, was er sagt, und ich antworte darauf gleichsam. Es ist schön, die Bibel so zu lesen. Versuchen Sie es mal. Aber ich kann auch zuerst einen Text lesen, darüber nachdenken, 15, 20 Minuten lang. Und dann nehme ich mir Zeit, zu Gott zu reden. Und dann rede nur ich, nicht er. Es mögen mir Gedanken kommen, die von ihm sind. Aber das ist nicht ganz dasselbe. Gedanken, die er mir gibt, sind nicht notwendigerweise ein Reden Gottes. Im Übrigen ist es doch ein bisschen schwer festzustellen, welche Gedanken von ihm kommen und welche mir gerade eingefallen sind. Das kommt aber vor, dass Gott mir da Gedanken gibt. Es fällt mir ein und es ist manchmal wie ein Reden Gottes. Und ich kann dann sofort das auch noch ins Gebet nehmen. Aber das wollen wir festhalten. Gebet ist Reden zu Gott. Falsches Gebet ist oft Reden zu einem falschen Gott. Die Heiden beten auch. Ich war Freitag bis Sonntag in Neuwied, in der Tornai-Gemeinde. Und dort waren Brüder, wir wohnten bei einem der Brüder, der kürzlich in Sri Lanka gewesen war. Und da wurde erzählt, wie das da in Sri Lanka zugeht. Die Kinder gehen in die Schule, natürlich, und morgens wird gebetet. Aber zu wem? Zu Buddha. Genau wie man hier in einer frommen Schule zu Anfang Gottes Wort lesen könnte und dann beten, so macht man da die Gebetshaltung, aber betet zu einem heidnischen Gott. Das gibt es heute noch. Das ist Heidentum und deswegen versucht man dort das Evangelium zu verbreiten. Das ist nicht richtiges Beten. Das ist falsches Beten, weil es zum falschen Gott gebetet wird. Aber wir beten zum wahren Gott. Aber auch da kann man falsch beten. Man kann zum richtigen Gott beten, aber auf falsche Weise. Dann wollen wir lernen, in rechter Weise zu unserem wahren Gott zu beten. Man könnte nun sehr viel sagen über das Gebet. Es sind ja ganze Bücher geschrieben worden über dieses Thema. Interessant ist zum Beispiel, in welchem Zusammenhang die Bibel vom Beten redet. Das habe ich erst in letzter Zeit, in diesen Tagen vielleicht so bemerkt. Da schlug ich den Epheserbrief auf und schon im Gruß haben wir ein Gebet. Wir lesen zum Beispiel, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist ein Gebet. Es ist nicht in der zweiten Person, du Vater, gebe du meinen Freunden, die diesen Brief lesen, Gnade und Friede. Er spricht Gott nicht direkt an, er spricht die Epheser und die Freunde, die dort wohnten, mit seinem Brief an und sagt, Gnade sei mit euch. Aber was heißt das? Gnade sei mit euch. Das ist eine Bitte. Ich wünsche euch Gnade. Das ist mein Wunsch. Aber was heißt das? Gnade sei mit euch. Das ist eine Bitte. Ich wünsche euch Gnade. Das ist mein Wunsch. Und er sagt dann auch, woher der Wunsch erfüllt werden kann. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Also ist das ein indirektes Gebet. Er betet zu Gott, dem Vater, indirekterweise und zu Jesus Christus, dass er, die beiden sind ja eine Person, seinen Lesern Gnade und Friede schenken möchte. Denn nur so kommen sie durch. Dann geht es weiter. In Vers 3 heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei Segen in himmlischen Gütern in Christus, geistlichem Segen. Das ist ein Gebet, beziehungsweise ein Bericht von einem Gebet. Es kann einen Wunder nehmen, wie viel vom Text in diesem Brief Gebet ist. Merken Sie sich das einmal, wenn Sie sich den Epheserbrief vornehmen. Also von Vers 2 bis in Kapitel 2, Vers 3 hinein Gebet. Übrigens, ich denke, dass Kapitel 1, Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 3 alles ein Satz ist. Aber es ist ein Satz, der von dem Beten des Apostels spricht. Eben hat er ein Gebet beendet, Verse 3 bis 14. Vers 2 ist das erste Gebet. 3 bis 14 das zweite Gebet. Die, die jetzt nicht Notizen nehmen oder die das, die weniger schulisch denken, haben sie ein bisschen Geduld. Es gibt solche, die interessieren sich für den Aufbau eines Briefes und für solche ist das vielleicht eine Hilfe. Also 2, Vers 2, das erste Gebet. Verse 3 bis 14, das zweite Gebet. Und dies ist ein Lobpreis, ein Lobgebet. Gelobt sei der Gott, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das geht dann weiter bis Vers 14. Ich denke, das ist alles ein Satz im Grundtext. Ein Gebet, ein Guss. Und dann spricht er davon, dass er Fürbitte tut. Er berichtet darüber. Und das ist auch, wenn nicht gerade direkt ein Gebet, dann aber auch da ein Bericht, genau was und wie er betet. Und das geht bis in Kapitel 2 hinein, wie ich sagte. Da betet er, dass ihnen die Augen aufgehen. Also, Gebet kann im Zusammenhang eines Grußes stehen. Gebet kann ein Lobpreis sein. Gebet kann eine Fürbitte sein für andere Christen. In Kapitel 3 geht das Beten dann weiter. Da berichtet Paulus ab etwa Vers 14, wie er weiter betet für die Christen in und um Ephesus. Das geht dann bis zum Ende des Kapitels. Er endet dieses Gebet wieder mit einem Lobpreis. Dann kommt eine andere Thematik dran. Dann ist dann weniger vielleicht vom Beten direkt die Rede. Aber in Kapitel 5 haben wir diesen bekannten Vers, werdet voll des Geistes. Das beginnt in Vers 18 und dann geht der Satz weiter. Singend, dankend und so weiter. Da ist Gebet. Also in Verbindung mit dem Vollsein mit dem Heiligen Geist ist vom Gebet die Rede. Natürlich. Gott spricht mit sich. Es sind drei, die Gott sind, aber sie sind eine Person. Und die sprechen miteinander. Die lieben einander. Die sprechen über die interessantesten Dinge und über die kleinsten Dinge. Zum Beispiel sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen Fürsprecher gebe. Und das fand ich merkwürdig. Der Vater hat das schon lange geplant und die Jünger wissen, dass Jesus den senden will. Das war schon lange verheißen. Schon Johannes der Täufer hatte davon gesprochen. Und jetzt erzählt Jesus, ich werde den Vater bitten. Das ist ja schon längst geplant. Warum soll er dann noch darum bitten? Und am Pfingsttage, nachdem er gekommen ist, sagt Petrus in etwa 2,33 dort, nachdem er gen Himmel gefahren, hat er vom Vater empfangen die Verheißung auf Antwort seines Gebetes. Und da begann ich darüber nachzudenken, was soll das? Der lebendige, ewige, allwissende Gott spricht über solche Dinge, die schon längst klar sind. Und dann gingen mir die Augen auf. In 1. Mose 1 steht geschrieben, Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde. Mann und Frau schuf er sie. Kommen Sie mit? Verstehen Sie, was ich sagen will? Gott ist eins. Mehrzählig, aber eins. Mann und Frau sind zwei, aber eins. Und wenn Gott, der große, ewige, allwissende, sich Zeit nimmt, über Dinge, die selbstverständlich sind, zu sprechen, dann muss das ein Zeichen der Liebe sein. Und dann ist das ein Zeichen der Liebe, wenn zwischen Mann und Frau Dinge besprochen werden, die schon längst klar sind, aber man liebt einander und man spricht darüber. Kommunikation ist ein Zeichen, ein Ausdruck der Liebe. Man will einfach den Kontakt haben. Für uns ist das sehr wichtig, höchst wichtig, weil wir nicht den anderen sehen können. Sie können ihre Frau nicht sehen und ihre Frau kann sie nicht sehen. Sie sieht nur die Hülle. Und wenn niemand spricht, dann weiß keiner, was da vorgeht im Kopf. Gott weiß, was bei Jesus vor sich geht. Und der Heilige Geist weiß das und umgekehrt. Die wissen das. Die sehen einander bis in die letzte Ecke ihrer Seele. Aber wir nicht. Und wenn die schon, die einander durchschauen können, doch miteinander sprechen, wie viel mehr, damit wir etwas vom anderen erfahren und ihn wirklich nun anerkennen und lieben können. Und jetzt verstehen wir, denke ich auch, warum es im Worte Gottes so wichtig ist, dass wir Gott Dinge sagen, die schon längst klar sind. Er wusste das schon alles. Und nichts überrascht ihn. Wir haben einen kleinen oder einen größeren Unfall und dann bringen wir das zu Gott. Ja, ich wusste das schon, ich habe das zugelassen. Aber er sagt uns das nicht, sondern er nimmt uns, wie wir sind und begrüßt es, dass wir das so ihm sagen, wie wenn es zum ersten Mal so wäre. Wie gehen wir doch mit unseren Kindern um? Wir wissen doch viel mehr als sie. Wir können sehr viel voraussehen. Wir verstehen im ganzen Zusammenhang. Und doch ist es uns lieb und wert und kostbar, wenn sie uns Dinge erzählen, die uns längst klar sind. Das ist so süß, so kostbar. Ja. Deshalb nur Mut zu beten. Und wollen wir dem Herrn sagen, alles, was uns auf der Leber liegt. Alles. Das Kleinste. Sie können über alles zu Gott sprechen. Ich mache das. Nicht genug, aber ich versuche es. Während des ganzen Tages können Sie immer wieder zu Gott beten. Ein sehr großer Mann Gottes im vorigen Jahrhundert in England hieß Spurgeon. Und ich denke, viele von Ihnen haben von ihm gehört. Sein Name war ja auch bis ins Osten, in den Osten gerühmt. Und früher waren auch seine Schriften übersetzt in verschiedene Sprachen. Ich habe mal etwas von Spurgeon gelesen, das mich sehr beeindruckt hat, unter anderem. Er sagt, man betet ja nicht die ganze Zeit. Vielleicht ging es um den Vers in 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Aber man betet ja nicht in einem Satz durch, ja, in einem durch. Aber, sagt er, es dürften wohl normalerweise kaum 15 Minuten vergangen sein und dann betet man wieder. Oh, dachte ich, das ist ja aber sehr schnell. Sein Tag ist offenbar angefüllt mit Sprechen zu Gott. Da gehen nicht viele Minuten vorbei und schon denkt er wieder an seinen Herrn. Er ist bei seinen Büchern, studierte ungeheuer und arbeitete sehr viel. Mehr als 12 Stunden pro Tag, 12 bis 18 Stunden. Aber er betete dazwischen, während er arbeitete. Das können Sie Frauen beim Spülstein oder beim Häkeln oder mit den Kindern. Über alles und während allem können wir beten. Die Frauen sollten das tun, die Männer sollten das tun, die Kinder sollten es lernen. Es ist schön zu lernen, zu Gott zu beten. Nun gibt es verschiedene Arten von Gebet. Wir treffen diese verschiedenen Formen oder Arten des Gebetes an in verschiedenen Teilen der Bibel. Die Psalmen sind ja nun praktisch ein Buch von Gebeten. Nicht alles ist Gebet, aber doch sehr viel. Und sie werden oft als Gebete gebraucht. oder vieles an Text in den Psalmen. Vieles in den Psalmen ist Gebet der Gemeinde gewesen und ist es bis heute. Übrigens, ich wünschte, wir hätten mehr Lieder in unseren Gesangbüchern direkt aus den Psalmen. Wir haben sehr viele Evangeliumslieder, aber zu wenig Psalmen. Und da gibt es sehr schöne Lieder, deutsche Lieder, die Psalmen sind, aber für Musik geeignet. Also in diesen Psalmen treffen wir verschiedene Formen des Gebetes an. Ich möchte jetzt 6 nennen, ich hoffe, ich komme durch. Also das Erste, wir fangen von oben an, gleichsam von der höchsten Form. Die höchste Form des Gebetes ist das Loben. Wir könnten loben, Gott loben, so definieren oder erklären. Loben heißt, Gott zu preisen für das, was er ist, unabhängig von dem, was er für mich getan hat. Einfach so ist er. Und man lobt ihn, man ehrt ihn, verherrlicht ihn für das, was er ist. Du bist groß, du bist allwissend. Sagen Sie ihm das. Ich tue das. Man preist ihn, man geht so durch die Liste der großen Eigenschaften Gottes. Du bist nicht nur eine Sache, du bist kein Götze, du bist eine Person, du bist Geist, du bist allgegenwärtig, du bist allwissend, du bist allmächtig, du bist ewig. Man preist ihn ob seiner großen Taten in der Schöpfung, in Israel, in der Erlösung durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Man kann ihn loben für seine Engel. Was bedeuten die nicht etwas in unserem Leben, ja? Und im Leben Gottes? In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, lesen wir, Tag und Nacht wird im Himmel Gott gepriesen. In jenem himmlischen Tempel gibt es einen Chor Tag und Nacht. Es lohnt sich, Gott zu ehren, Gott zu preisen. Wollen wir mit einstimmen in dieses Lob und lernen, Gott einfach die Ehre zu geben? Dazu wurden wir geschaffen, ja? Dazu wurden wir geschaffen, etwas zu seiner Ehre zu sein. Und deshalb sind wir wiedergeboren, neu geschaffen, Epheser 1. Um ihm einfach Ehre zu geben, zu seiner Ehre da zu sein. Und wenn wir das im Himmel tun wollen, dann ist es eine gute Sache, schon hier beginnen zu üben. Einige von uns werden uns schwer zurechtfinden bei der Tätigkeit im Himmel, weil wir das nicht kennen. Also wollen wir schon hier lernen zu beginnen. Das Zweite, das Danken. Danken könnten wir so erklären. Danken ist, wir preisen Gott für das, was er getan hat und besonders für mich, aber auch für die, die mir wert sind, für die Gemeinde Gottes und dieser Welt und so weiter. Man dankt Gott für seine Wohltaten, die wir genießen dürfen, die uns etwas bedeuten. Das ist schon etwas persönlicher. Sie merken also, die erste Form ist ganz selbstlos. Sie denken gar nicht an sich, nur daran, dass sie ein Geschöpf Gottes sind, im Bilde Gottes geschaffen, und sie preisen Gott für das, was er ist. Aber zweitens, wir danken ihm für das, was er an uns getan hat, für uns getan hat. Da ist eine lange Liste, nicht wahr? Wollen wir nie aufhören zu danken für die Vergebung unserer Sünden? Alle unsere Kinder bekehrten sich, als sie jeweils 5 Jahre alt war. Das ist einfach so geworden, es ist merkwürdig, aber es geschah einfach so. Das haben wir gar nicht geplant. Wir haben ihnen das Evangelium gesagt und dann merken wir, sie wollen sich bekehren. Gut, wunderbar. Meine Frau war besonders bemüht, dass alle unsere Kinder zum Glauben kämen. Sie hat vielleicht mit dem einen oder anderen gesprochen, ich habe mit dem Ältesten gesprochen. Und als die Jüngste sich bekehrt hatte, und das war vielleicht der schwierigste Fall, die war sehr gescheit, vielleicht die gescheiteste von unseren Kindern. Und das heißt, sehr klug, sehr gewitzt und hatte unendlich viel Fragen, wollte das alles so verstehen. Und wir hatten große Mühe mit ihr, ihr das zu erklären. Dann kam das ins Gespräch, ja, Jesus aufnehmen, was heißt das? Und als kleines Kind konnte sie das noch nicht so fassen, aber wollte es fassen. Sie wollte mit aller Macht das verstehen. Mit der Zeit hat Gott ihr das gezeigt. Und dann fand sie zu Jesus. Und dann ist es so wunderbar, die Veränderung im Leben von Kindern zu sehen. Wenn jemand bekehrt ist, dann verändert sich da etwas in der Persönlichkeit. Das braucht man gar nicht durch große Erziehung zu machen. Das sind Pflänzlein, die in einer behüteten Umgebung aufwachsen dürfen. Wir geben ihnen, was Gott will, dass wir ihnen geben, die Botschaft Gottes. Aber der Heilige Geist muss an ihnen arbeiten, der tut das auch. Und dann, als sie dann ein Kind Gottes geworden war, unsere Kinder haben sehr früh mit uns zusammen gebetet. Sobald sie sprechen konnten, durften sie ihre eigenen Gebete formulieren. Wir haben wenig fertige Gebete ihnen beigebracht. Und dann haben sie gestolpert und versucht, zu Gott zu reden. Und als sie natürlich bekehrt waren, ging es dann besser. Und als die Kleine sich bekehrt hatte, dann hat sie jeden Abend ohne Fehl Gott gedankt für die Vergebung ihrer Sünden. Oder vielleicht war es, dass der Herr für ihre Sünden gestorben war. So ungefähr. Und natürlich denkt man als Vater, als Erwachsener, ja, das ist das Kind, das hat ein Gebet und das wird jetzt immer wieder so gesagt. Moment einmal, dachte ich bei mir, Vorsicht. Es lohnt sich, so zu beten. Nicht sie hatte zu lernen, der Vater hatte zu lernen. Das Kind hat das Richtige gemacht, das Vater hat falsch gedacht. Da musste ich mich beugen. Es lohnt sich, jeden Tag Gott zu danken, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und dass er uns die Sünden vergeben hat. Und wie viele Sünden waren es doch. Ja, wenn wir sie alle aufzählen wollten, dann wären wir immer noch nicht am Ende. Warum? Weil unser Wesen so verdorben ist. Wir brauchen gar nicht bei unseren Taten und Gedanken stehen zu bleiben. Es ist unser Wesen, das total verdorben ist und total verdorben bleiben wird, bis Jesus kommt. Aber in dieses Wesen hinein hat Gott sein Leben gepflanzt. Und das ist das himmlische Wunder. Und es bleibt Geschenk. Versuchen Sie nie, fromm zu sein. Passen Sie nur auf, dass Sie bei Jesus bleiben. Und er wird das andere schon tun. Aber mit Furcht und Zittern bleiben Sie bei Jesus. Vertrauen Sie ihm. Aber versuchen Sie nicht zu leisten, ein guter Mensch zu sein. Bleiben Sie ein Pharisäer. Das riecht dann auch so. Das ist Fleisch. Nur was Gott in unserem Leben bewirkt, was der Heilige Geist bewirkt, hat das himmlische Aroma. Und das möge er tun. Und Gebet gehört dazu. Also wir danken ihm. Wir waren bei der Liste, ja. Wir danken ihm für das, was er an uns und für uns getan hat. Ja. Und dann kommt das Bitten natürlich dran, nicht wahr? Das nächste. Wir bringen ihm unsere Bitten dar. Aber der Apostel ist sehr schnell dabei und sagt, es bleibe nicht dabei. Vermengt eure Bitten immer mit Dank. Da lese ich an einer Stelle in diesen Tagen, wacht dazu oder höre es in irgendeinem Text, vielleicht war es in einer Schriftlesung in Neuwied, wacht dazu mit Danken. Und dann beginne ich zu überlegen, was heißt das? Wacht dazu mit Danken. Wacht zum Gebet mit Danken. Das dürfte vielleicht bedeuten, wenn ihr betet, wenn ihr Bitten vorbringt, schlaft nicht ein darüber. Vergesst nie, seid wachsam und denkt immer auch an das Danken. Es braucht Wachsamkeit, um an das Danken zu denken. Das ist, was wir vergessen. Denn vergessen wir nie. Von zu Hause aus, von Geburt aus sind wir alle Heiden. Und das Heidentum beginnt mit der Dank-Undankbarkeit. Römer 1. Undankbarkeit ist der erste Schritt ins Heidentum. Und wir sind alle Heiden von Geburt. Nur durch die Gnade Gottes sind wir Kinder Gottes. Deshalb müssen wir gegen diese Tendenz zum Heidentum in uns kämpfen. Wir müssen wachsam sein und das Gebet immer mit Dank vermengen. Nicht zu lange beim Bitten stehen bleiben und schon mal etwas hineinbringen vom Danken. Aber wir dürfen alle unsere Bitten dem Herrn bringen, alles. Das muss gelernt werden. Es ist nicht so leicht, wie man denkt. Ich habe das gemerkt. Wegen meiner Kreislaufstörungen darf ich nicht knien und zu lange sitzen und studieren und so weiter. Und damit ich jetzt auch mehr laufe, nehme ich mir dann Zeit, während, also die Gebetszeit, die verlege ich dann auf Zeiten, wo ich dann hin und her im Zimmer gehe. Und wenn ich alleine bin, meine Frau geht einkaufen und so weiter, dann sofort jetzt abbrechen und jetzt die Zeit auskaufen. Und dann marschiere ich, damit das wieder durchblutet, und ich bete. Und dann, ja, dann merke ich, das ist nicht so einfach. Ja. Und dann kann man aber lernen, alles, was man einen so bewegt hat, während man studierte, während man über Verschiedenes nachdachte, die Post kam, man hört Nachrichten von zu Hause, bekommt Telefonanrufe. Und jetzt das alles ins Gebet zu bringen. Ich habe zum Beispiel begonnen, die verschiedenen Anliegen auf Zettel zu schreiben, ja, sodass ich das nicht vergesse. Oder ich habe schon einmal angefangen, wenn mir etwas einfällt, diese Gebetsformulierung aufzuschreiben. Die schenkt der Herr uns. Eine Art und Weise, etwas zum Ausdruck zu bringen, sodass es richtig ist vor Gott. Gott ist ja ein König. Wir wollen nicht irgendwie vor ihn kommen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Aber wir wollen ja auch wachsen. Und da kann man lernen, alles ins Gebet zu bringen. Alles vor den Herrn zu tragen. Und dann gibt es eine weitere Form des Gebetes. Und das ist die Fürbitte. Man denkt an andere Menschen. Nicht nur an die eigenen Anliegen, sondern an die Anliegen von anderen. Und das ist schwere Arbeit. Aber das ist eine große Arbeit und eine lohnende. Und Gott erhört Gebet. Manchmal dauert es lange. Da haben wir für unseren ältesten Sohn, als er irrte, hat sich jung bekehrt, machte schöne Fortschritte, erfreuliche. Und dann irgendwie, er war weg von zu Hause, wir wissen nicht, was da gekommen ist, aber dann wurde er schwach im Glauben. Und irrte jahrelang. Und es wurde sehr ernst. Jahr aus, Jahr ein, es werden 10 Jahre und ich weiß nicht, wie viele Jahre es wurden. Und er ist immer noch in der Ferne gleichsam, weg von Gott. Und dann breche ich meine Aufgabe hier in Europa ab. Der zweite Sohn hatte gesagt, Papa, es würde sich wohl lohnen, sich Zeit zu nehmen für den Ältesten. Ich habe das beherzigt, habe darüber gebetet, habe dem Rektor der Hochschule in Basel gesagt, ich möchte nach Kanada. Gut. Aber das hieß, dass ich dann zurücktreten würde, denn es brauchte Zeit. Dann habe ich meinen Lehrdienst abgebrochen und bin nach zu Hause. Und dann haben wir 2 Jahre an demselben Ort gewohnt, wo er wohnte. Inzwischen war er drüben. Es war sehr schwer, auf und ab, was die Beziehung betraf. Aber wir haben weiter gebetet. Und es kam der Tag, wo wir wieder abreisen mussten. Und wir hatten schon, soviel ich weiß, die Abschiedsworte gesprochen. Und er ging zu seinem Zimmer, wo er wohnte. Und wir wollten wegreisen. Und dann kommt er zurück, macht das Fenster auf und bitte verzeiht mir, das erste Mal in vielen Jahren. Nur ein Zeichen, es war noch nicht der Durchbruch, aber es war ein erstes Zeichen. Nun, wir nahmen Abschied, reisten zurück nach Europa und dann bekamen wir Nachricht, Brief oder Telefon oder beides. Und welch eine Buße. Eine so herzliche Buße. Wir haben uns gefreut. Er erzählte, wie der Herr an seinem Herzen gewirkt hatte, offenbar schon bevor wir wegfuhren. Jetzt konnten wir manches oder einiges verstehen. Der Herr erhört Gebet. Und dann war noch jemand, der uns sehr nahe stand. Und für den haben wir bis vor kurzem und immer noch beten wir für diese Person. Ja, es sind einige Personen da in dieser Gegend. Und dann mit einmal, ich war weg zu einer Versammlung, meine Frau war zu Hause geblieben. Und als ich nach Hause kam, erzählt sie, ich habe einen Anruf von Kanada bekommen. So. Ja, die Schwägerin hat angerufen. Oh. Und da hat sie erzählt. Sie erzählt von einem neuen Dienst, den der Herr ihr ans Herz gelegt hat. Sie hätte mit ihrem Mann gesprochen und sie hätten gemerkt, an einer Stelle müssten sie sich ändern. Und das hatte wohl dazu geführt, dass eine neue Beziehung zu einer anderen Person sich aufgebaut hatte, um die wir gerade oder für die wir gerade gebetet hatten. Nun macht sie dort Besuche. Immer wieder und kommt ins Gespräch. Und diese Person öffnet sich ihr. Und es war fast nicht zu glauben. Meine Frau sagt, du bist die Antwort auf unsere Gebete. Und wir hätten nicht erwartet, dass es aus dieser Ecke kommen würde. Was haben wir nicht gebetet? Herr, schicke doch jemanden in das Leben dieser Person. Ja. Und jetzt war es genau so. Wir hofften so sehr, dass diese Person bereit sein könnte, in die Ewigkeit zu gehen. Das hat uns wieder neuen Mut gemacht, für andere zu beten. Ja, ich muss weiter eilen, wir kommen zum Schluss. Da gibt es noch eine andere Form des Gebetes. Vielleicht könnten wir noch andere nennen. Aber seit einiger Zeit, wohl seit einigen Jahren, ist mir eine andere Form aufgefallen. Und wir haben sie auch in den Psalmen. Haben Sie schon einmal gemerkt, dass in den Psalmen nicht nur gelobt wird, nicht nur gedankt wird, nicht nur Bitten vorgebracht werden, nicht nur Fürbitte getan wird, sondern auch, übrigens, ja, Sünden bekennen, das ist noch eine Form. Aber jetzt kommen wir zu dieser anderen Form. Es werden Sünden bekannt in dem Psalmen, zum Beispiel 32, 51 und so weiter. Und dann gibt es noch eine andere Form, eine sechste. Und das ist das Erzählen. Das war mir früher nie so aufgefallen. Wenn Sie einige Psalmen lesen, dann merken Sie, der Psalmist erzählt Gott einfach. Und als ich darüber nachdachte, ja, ich dachte, das ist ja ganz natürlich. Wenn wir miteinander sprechen, erzählen wir doch auch. Und warum nicht mit Gott? Er ist uns doch wichtig, er ist unser Vater. Und wir dürfen ihm doch alles erzählen, wie es uns so geht. Ob wir Freude haben, ob wir traurig sind. Das darf doch alles so von der Leber weggesagt werden. Manchmal muss Gott uns dann korrigieren, sagt, so sagt man das nicht, gut, dann ändern wir uns. Aber zunächst einmal dürfen wir sagen, wie uns zumute ist. Das tut auch der Psalmist. Und das leistet sich Gott, das zu hören. Wollen wir also Mut fassen, zu beten? Das Gebet hat eine große Verheißung. Es kann sehr viel Frucht entstehen aus dem Gebet. Wollen wir also alleine beten, genau wie beim Wort Gottes, das sind ja die zwei großen Schlüssel für die Bewahrung unseres Glaubenslebens. Wollen wir also, wie es beim Wort Gottes ist, alleine beten? Wollen wir mit unseren Ehepartnern beten? Mit unseren Kindern, wenn möglich jeden Tag? Wollen wir mit anderen beten, wenn wir miteinander Gespräche führen, einander besuchen und so weiter? Und wollen wir uns beteiligen am Gebet in der Gemeinde? Und darf ich euch Kindern auch ermutigen? Ihr dürft auch beten. Ich habe das auch getan, als ich klein war. Ich bin aufgewacht, ich habe auch da vorne gesessen, genau wie dies. Ja, ich komme nach Hause. Heute ist es anders in unseren Gemeinden. Es hat sich sehr viel geändert. Aber hier ist es so geblieben, wie es bei uns war. Ja. Die Kinder saßen vorn. Bei uns war es umgekehrt. Die Buben waren dort, die Mädchen waren hier. Kanzel war in der Mitte und der Chor war hier. Und wir saßen aber vorn. Und dann direkt dahinter, einige vielleicht zwei, drei Bänke, je nachdem wie viel es waren vielleicht, waren die Opas. Ja. Und das war sehr praktisch. Denn wenn einer sich so ein bisschen vergessen hatte und zu beweglich wurde, dann konnte schon mal so Hand auf Schulter. Ja, dann wusste man wieder, wo man dran war. Also wir waren ganz vorn. Aber dann habe ich wohl noch nicht gebetet. Später saßen wir dann etwa in der Mitte, waren schon etwas älter als junge Jugendliche. Und ich habe mich sehr früh bekehrt. Ich war 12 Jahre alt. Und dann hat es mich getrieben, zu beten. Und ich bin so dankbar, dass ich damals nicht immer ungehorsam war, sondern immer wieder auch den Mut hatte, in der Gemeinde zu beten. Ich hoffe, man lernt das auch hier früh. Ich hoffe, das wird man nicht ersticken. Ich hoffe, wir haben alle Verständnis dafür. Frauen, Männer, ich finde es schön. Ich weiß, Paulus sagt, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Ich ringe noch um die Bedeutung dieser Verse. Ich weiß nicht genau, was der Apostel da gemeint hat. Ich weiß auch, dass sie nicht ganz biblisch sind in ihrer Praxis. Sie erlauben es, dass die Frauen beten, aber nicht, dass sie prophezeien. Also sind sie unkonsequent. Aber ich kann das nicht rügen. Ich weiß nicht, was der Apostel Paulus genau meinte. Einige sagen, ja, in der Gemeinde sollten sie nicht sprechen, weder beten noch etwas anderes beitragen. Dafür aber in kleineren Kreisen. Nun, vielleicht ist das, was er meinte. Aber in Kapitel 11 ist vom Beten der Frau die Rede. Ja? Also, ich persönlich freue mich, wenn auch die Weiblichen sich beteiligen. Ich denke, das entspricht dem Wesen des Heils. Was das andere ist, das müssen wir heute nicht besprechen, das ist nicht das Thema für heute Abend. Aber ich freue mich, wenn so viele wie möglich beten. Allerdings, und an dieser Stelle werden wir vielleicht auch zu lernen haben, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich weiß, in manchen Gemeinden ist das so, wenn das Gebet freigegeben wird, dann fängt alles an zu rumoren. Das ist nicht gut. Paulus will das nicht. Dann sollte Stille sein. Nicht laut. Sollte alles Stille sein. Und einer auf einmal. Nicht 70 auf einmal. Nur eine Person auf einmal. Und wir sollten dann versuchen hinzuhören. Was sagt er? Und wenn sein Gebet mein Gebet sein kann, dann darf ich mit Amen anschließen. Wenn nicht, dann bin ich still. Vielleicht kann ich nur Amen zu einem Teil des Gebetes sagen, aber nicht alle, zu allem. Nun, dann sage ich Amen in meinem Herzen zu dem. Wir sind eine Familie Und wir nehmen Anteil aneinander. Wir isolieren nicht einander. Wenn alles laut ist, das ist nicht schön. Ich kann nicht hören, was die Leute beten. Es geht verloren. Und für Paulus ist das sehr wertvoll, was der Einzelne sagt. Ja? Sehr wertvoll. Nun gibt es das auch, wenn die Versammlung größer ist. Und das war aber auch bei uns, als ich klein war, so, dass dann, wenn einer zum Beispiel, ein Opa dort anfing oder eine Oma dort anfing zu beten, das war natürlich einige Entfernung, ja, dann hat man nicht auf dem anderen Ende gehört, dass da jemand am Beten war. Und dann hat er gedacht, alles ist still, jetzt bete ich einmal. Ja. Das ist nicht so schlimm. Die Leute in der Umgebung, die hören dann auf diesen und die hören dann dorthin. Und wenn es nur zwei ist, dann geht es noch. Ja. Dann kann man immer noch hinhören und versuchen zu verstehen, was gesagt wird. Und dann merkt man spätestens oft beim Amen, aha, da hat jemand gebetet. Nun, das ist nicht so schlimm. Er kann dann weiter alleine beten und sein Amen sagen. Die anderen können sich anschließen. Die Gemeinde ist das Volk Gottes, ein Stück Himmel auf Erden. Und wollen wir beten und bitten, dass es so himmlisch wie möglich zugehen könnte, hier auf der Erde, sodass wir auch dadurch ein Zeugnis sein können, ein indirektes Zeugnis für unsere so bedürftige Umwelt. Und lass es uns dann treiben, ein Zeugnis zu sein für unsere Umwelt in der Begegnung mit Unbekehrten. Und wollen wir dann für sie beten? Denken Sie doch bitte an Ihre Nachbarn, an Menschen, die Sie getroffen haben, und beten Sie für diese Leute. Es werden möglicherweise manche zum Glauben kommen. Jemand hat gesagt, es hat sich noch niemand bekehrt, für den nicht zuerst gebetet wurde. Das hörte jemand, ein junger Mensch wohl, und sagte, das stimmt nicht. Für mich hat niemand gebetet. Ich habe keine Christen gekannt. Ich habe mich irgendwo bekehrt, aber niemand hat für mich gebetet. Und als dann Forschungen oder irgendwie hat sich dann herausgestellt, dass es kann sein, dass zwei Damen irgendwo unterwegs waren. Es kam dann später heraus, wohl, dass die irgendwo gewesen war, wo dieser junge Mann wohl gearbeitet hat oder gewesen war. Und er war ihnen aufgefallen. Und Gottes Geist hat sie wohl gemahnt, für diesen Mann zu beten. Er wusste das aber nicht. Und sie wussten auch nicht, wer er war. Sie haben nur für ihn gebetet. Gott erhört auch solche Gebete. Ein lutherischer Professor, ein sehr gottesfürchtiger und frommer und seliger Mann in Norwegen, ein Mann namens Hallisbeth, hat auch ein Buch geschrieben über das Gebet. Wir hatten es auf der Bibelschule als Textbuch. Ein feines Buch über das Gebet, lesenswert. Ein Mann, den Gott sehr gebraucht hat. Er sagt, man darf auch für Menschen beten, denen man einfach so begegnet. Das tue ich manchmal. Ich sehe ein Kind vor mir und es fällt mir auf und dann bin ich so gerührt innerlich und dann bete ich, Herr, lege deine Hand auf dieses Kind. Es kennt mich nicht, ich kenne es nicht. Aber wer weiß, eines Tages kann dieses Kind sich bekehren und eines Tages vom Herrn gebraucht werden. Oder wir begegnen jemandem auf der Straße. Wollen wir doch alles, das uns im Leben entgegenkommt, ins Gebet nehmen, nach Möglichkeit, und so mit dem Herrn hier auf Erden schon Schritt halten.